D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Katrin Ohlendorf ist heute am Mikro. Guten Abend. Und ich habe euch heute eine spannende Stunde Jura mitgebracht. Die Attentate in Paris vor gut 3 Wochen, die haben eine alte Diskussion mal wieder neu aufleben lassen. Einige unter uns haben Zweifel, dass unsere Gesetze ausreichen, um der Gesellschaft, die wir heute haben, gerecht zu werden. Eine Gesellschaft, die über die Jahrzehnte immer multikultureller und multireligiöser geworden ist. Ist das ein Problem für unser Rechtssystem? Das ist unsere Frage heute im Hörsaal. Beantworten wird uns die Rechtswissenschaftlerin Tatjana Hörnle. Jetzt wie immer ein kleiner Vorgeschmack in 60 Sekunden.
Die multikulturelle Aufsplitterung der Gesellschaft wird weiter zunehmen. Für das Strafrecht spielt natürlich die Frage, wie auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren ist, eine große Rolle. Sollten im Strafgesetzbuch neue Verbotsnormen oder neue Rechtfertigungsgründe geschaffen werden oder bestehende Vorschriften geändert, kann es wirklich die Aufgabe des Strafrechts sein, eine werteprägende Funktion zu übernehmen. Wir brauchen keine Sonderstrafzumessungsregeln für multikulturelle Gesellschaften. Wir müssen nur einfach das Schuldprinzip bei der Strafzumessung vernünftig anwenden.
Unsere Ausgangsthese heute ist also, unser Rechtssystem ist herausgefordert. Und das sieht auch unsere Rednerin so. Tatjana Hörnle ist das, Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleich an der Humboldt-Uni zu Berlin. Warum sie trotzdem nicht glaubt, dass es neue Regeln braucht, das erklärt sie uns gleich hier im Hörsaal. Und als Strafrechtswissenschaftlerin konzentriert sie sich darauf, wie Straftaten zu bewerten sind. Sie macht das Ganze im Vortrag anhand von 2 Beispielen, und zwar anhand des Blasphemie-Paragraphen, der ja wegen des Attentats auf Charlie Hebdo auch wieder in der Diskussion war, und anhand der Diskussion um die Frage, ob kulturelle Hintergründe sich auf das Strafmaß auswirken sollten. Also überspitzt, der Bruder, der einen Ehrenmord an seiner Schwester begangen hat, müsste Strafmilderung bekommen, weil in seinem kulturellen Kontext sowas ja ganz normal sei. Überspitzt, wie gesagt. Zukunft des Strafens in multikulturellen Gesellschaften, so lautet der Titel des Vortrags, den wir gleich hören werden. Übrigens ein ganz klein bisschen um die einleitenden Worte der Rednerin gekürzt, weil wir den Hörsaal sonst hätten verlängern müssen, was wir leider nicht dürfen. Gehalten hat Tatjana Hörnle den Vortrag am 20. Januar 2015 an der Uni Münster, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Zukunftsvisionen zwischen Apokalypse und Utopie, die der Exzellenzcluster Religion und Politik veranstaltet hat.
Bevor ich zu den konkreten Anwendungsfeldern komme, möchte ich auf die Besonderheiten des Strafrechts eingehen. Aus der Perspektive des Strafrechts ergeben sich erstens Abgrenzungen gegenüber dem allgemeiner gefassten Topos Recht und kulturelle Diversität. Wenn wir dieses Thema so ganz allgemein in den Raum stellen würden, würden Ihnen wahrscheinlich Beispiele einfallen, die irgendetwas mit Recht im weiteren Sinne zu tun haben, diskutiert wird, um nur einige Beispiele zu nennen, zum Beispiel im Familienrecht oder im Erbrecht, ob Urteile durch religiöse Schiedsgerichte erbrechtlich oder familienrechtlich als verbindlich anerkannt werden sollen. Oder es werden vielfach über verwaltungsrechtliche Probleme diskutiert. Zum Beispiel, hier gibt es einige verwaltungsrechtliche Fragen, die relativ einfache Problemlösungen für multikulturelle Gesellschaften erlauben. Zum Beispiel Änderungen im Bestattungsrecht, die es ermöglichen, auf einen Sarg zu verzichten, die keine besonderen, insbesondere grundrechtlichen Probleme aufwerfen. Anders aber, wenn der Kontext ein Beamtenverhältnis ist oder ein Schulverhältnis, Stichwort Kopftuch einer Lehrerin oder Richterin. Solche verwaltungs- und verfassungsrechtlichen Fälle können hier nicht angesprochen werden. Generell ist zu sagen, es bringt relativ wenig, allgemein über Recht und Multikulturalismus zu sprechen. Das genügt vielleicht für oberflächliche Sonntagsreden, aber Rechtsfragen kann man damit nicht lösen. Aus diesem Grund, jedes Rechtsproblem muss nach den Prinzipien, Abwägungsprinzipien, Grundlagen, Prämissen des einschlägigen Teilrechtsbereichs, sei es das Verfassungsrecht, sei es das Verwaltungsrecht, sei es das Erbrecht und so weiter, sorgfältig analysiert werden. Und diese Prämissen und Prinzipien fallen unterschiedlich aus, ob wir über das Beamtenrecht reden oder über das Versammlungsrecht, das für Demonstrationsregulierung zuständig ist, oder sonst im Polizeirecht, darauf komme ich nochmal zurück. All diese Rechtsgebiete haben andere Eigenlogiken als das Strafrecht. Was sind die Eigenlogiken des Strafrechts? Wichtig, Strafrecht ist zurückhaltend einzusetzen. Das ist ein Satz, den Sie zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht in vielen Entscheidungen finden. Das sogenannte Ultima Ratio-Prinzip. Strafrecht soll also tatsächlich das letzte Mittel sein, das dem Staat zur Regulierung von Verhalten zur Verfügung steht. Eine zweite, wie ich finde, sehr wichtige Abgrenzung. Es ist in kriminalpolitischen Diskussionen immer wieder zu erleben, ja, ich würde sogar sagen, es ist eigentlich der Regelfall, dass zwischen moralischen Verhaltensanforderungen einerseits und strafrechtlichen Verboten andererseits nicht präzise unterschieden wird. Moralische Empörung schlägt bei ganz vielen unmittelbar, ohne zwischengeschaltete Überlegungen, in die Forderung, man muss doch so etwas verbieten. Das wird dem besonders intensiven Eingriff, der mit einer strafgerichtlichen Verurteilung verbunden ist, nicht gerecht. Und mein dringendes Plädoyer, das wird sich durch den Vortrag ziehen, ist diese beiden Bewertungsperspektiven, angewandte Ethik und Strafrecht, auseinanderzuhalten. Es ist durchaus konsistent, zur Schlussfolgerung zu kommen für eine bestimmte Verhaltensweise. Das sollte man nicht tun, angewandte Ethik. Gleichzeitig aber zu sagen, Kriminalstrafe ist unangemessen. Die theoretisch von allen, zumindest Juristen, geteilte Prämisse, Ultima Ratio-Prinzip, das Bundesverfassungsgericht sagt sogar, es sei ein verfassungsrechtliches Prinzip, dass dieses Prinzip letztes Mittel sein soll, wird in der praktischen Anwendung oder würde in der praktischen Anwendung konterkariert, wenn sich die Maxime durchsetzt, Verhalten nur deshalb auch zu bestrafen, weil es moralisch tadelnswert ist. Also Conclusio, strafrechtliche Wertungen brauchen einen engeren Fokus und andere Anknüpfungspunkte. Und ein solcher Fokus, der im Folgenden zugrunde gelegt wird, ist die Frage, sind Rechte anderer, also Rechte anderer Individuen oder wichtige Gemeinwohlinteressen betroffen. Das ist der Einstieg für strafrechtliche Frage und eben nicht die Frage, ist das Verhalten moralisch anstößig. Soviel zur Frage, was sollte der Gesetzgeber unter Strafe stellen? Nur noch ein anderes Thema, das dann zum zweiten Beispiel später hinführt. Wie verhält es sich bei Strafmilderungen oder bei allen Argumenten, die sich zugunsten von Straftätern auswirken? Da geht es um sogenannte Rechtfertigungsgründe, Entschuldigungsgründe und Strafmilderungsgründe. Auch insoweit besteht genauso die Gefahr, dass moralische Bauchintuitionen zu gerechten Lösungen und strafrechtliche Bewertungen nicht voneinander unterschieden werden. Und auch hier wieder das Plädoyer, bitte keine unspezifischen, freischwebenden Gerechtigkeitsintuitionen. Diese müssen vielmehr auf strafrechtliche Basiskategorien zurückgeführt werden. Und diese strafrechtlichen Basiskategorien werden mit den beiden Begriffen Unrecht und Schuld umschrieben. Darauf werde ich auch später nochmal zurückkommen. Wenn man zu multikulturellem Strafrecht nicht juristische Stellungnahmen liest, wird auch dies gelegentlich verkannt. Es gibt ein bekanntes Buch des Philosophen Ottfried Höffe, der die Forderung aufstellt, Strafrichter sollten bei typischen Kulturkonflikten die Täter- und die Opferseite gleichermaßen würdigen. Das ist nicht weiterführend. Eine solche Idee, da gäbe es irgendwie Interessen, die muss man ausbalancieren, ist zu unspezifisch und nimmt zu wenig Rücksicht auf die Frage, was ist mit Unrecht, was ist mit Schuld. Missverständlich ist auch eine Forderung, die Sie gelegentlich von Ethnologen, Anthropologen hören, nämlich, dass Richtern durch ethnologische Gutachten Wissen vermittelt werden müsse, damit sie die Tat besser verstehen können. Auch das ist zu unspezifisch, zu undifferenziert. Für das Strafrecht gilt nicht die simple Maxime, so viel Hintergrundwissen wie möglich. Kulturelle und religiöse Hintergründe sind nur dann relevant, wenn sie sich in diesen Basiskategorien Unrecht oder Schuld unterbringen lassen. Ansonsten kommt es auf ethnologisches Hintergrundwissen für strafrechtliche Zwecke nicht an. So viel zu meinen allgemeinen Vorbemerkungen. Damit komme ich zu den Anwendungsbeispielen. Das erste Anwendungsbeispiel ist die Bekenntnisbeschimpfung. Im deutschen Strafrecht gibt es eine Norm, die folgendermaßen lautet. Ich habe sie hier abgedruckt, weil ich annehme, dass die meisten von Ihnen nicht mit dieser Norm arbeiten. Es geht jetzt auch nicht um die Details des Tatbestandes, nur um die Grundprinzipien, die in Absatz 1 den Kern der Strafbarkeit ausmachen. Man muss also öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulich können Sie sich wegdenken, da gibt es praktisch überhaupt keine Fälle dazu. Es geht eigentlich immer nur um religiöse Bekenntnisse. Weltanschaulich kann rein, weil in Artikel 4 Grundgesetz Weltanschauung den Religionen gleichgesetzt sind, spielt aber praktisch wirklich überhaupt keine Rolle. Also öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen Bekenntnisses anderer in eine Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das ist der Kern des Tatbestandes. Auf Absatz 2 wird es für unsere Zwecke nicht ankommen. Praktische Bedeutung hat diese Strafnorm jedenfalls für die Strafgerichte nicht. 2011 wurden genau 4 Personen verurteilt, im Jahr 2012 waren es 7 Personen. Das sind also die Verurteilungen, das was am Ende eines Jahres in ganz Deutschland in der Strafverfolgungsstatistik, in der Gerichtsstatistik steht, in der Polizeistatistik, in der alle Strafanzeigen eingehen, auch die, wo natürlich nie Täter ermittelt werden kann, sind es auch nicht viele. Es sind so etwa um die 50 bis 60 pro Jahr. Das ist wenig, wenn Sie sich überlegen, für einen Tatbestand wie Volksverhetzung haben Sie in der polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Anzeigen bei der Polizei. Kürzlich, nach den Attentaten von Paris, wurde nun mehrfach in der deutschen Diskussion vorgeschlagen, diesen Paragraphen aufzuheben mit einer bestimmten Intention, nämlich mit der Intention, den hohen Stellenwert von Meinungs- und Kunstfreiheit zu signalisieren, indem Paragraph 166 abgeschafft wird. Über Änderungen wird allerdings schon seit Jahrzehnten diskutiert, und zwar in konträrer Weise. Teilweise wurde eine Ausweitung des Anwendungsbereichs angestrebt, nämlich mit dem Vorschlag, dieses Merkmal geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, zu streichen. Andere sprechen sich für eine Abschaffung aus und ich habe mich im Gutachten für den Deutschen Juristentag auch in diesem Sinne geäußert, für eine Abschaffung allerdings ohne Erfolg. 21 Stimmen waren dafür und 59 Gegenstimmen gab es. Dieser erfolgreiche Gegenvorschlag, bitte den 166 beibehalten, wurde folgendermaßen begründet. Paragraph 166 komme, jetzt zitiere ich, eine zwar weitgehend symbolhafte, gleichwohl aber rechtspolitisch bedeutsame, werteprägende Funktion zu. Satz 2 ergibt religiösen Minderheiten das Gefühl existenzieller Sicherheit. Das war die Begründung, warum nach der Ansicht der Mehrheit der Juristen auf dem Deutschen Juristentag diese Norm beibehalten werden soll. Aus meiner Sicht, strafrechtswissenschaftlicher Sicht, auch rechtsphilosophischer Sicht, ist die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe des Strafrechts? Kann es wirklich die Aufgabe des Strafrechts sein, eine werteprägende Funktion zu übernehmen? Ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, wie viel Werte braucht die Gesellschaft, sondern die Frage ist sehr viel enger und spezieller. Kann es die Aufgabe des Strafrechts sein, eine solche Funktion zu übernehmen? Ich würde diese Frage verneinen, das ist nicht die Aufgabe des Strafrechts und bei dem ansetzen, was ich vorher schon auf der Folie hatte, die Frage, gibt es wichtige Gemeinwohlinteressen oder gibt es Rechte anderer Individuen, die durch ein solches Verhalten tangiert werden, verletzt werden? Das ist die entscheidende Frage. Aber bitte erlauben Sie mir, dass ich trotzdem, weil das wahrscheinlich in der Diskussion eine Rolle spielen wird und da gibt es bestimmt auch konträre Meinungen, ganz kurz einen fachfremden kleinen Umweg mache, also einen kleinen Ausflug. Wie ist eigentlich die moralische Situation zu beurteilen? Was würde uns die angewandte Ethik sagen? Wie viel Takt und Zurückhaltung schulden Bürger ihren Mitbürgern, deren religiöse Sensibilitäten ihnen bekannt sind? Zu diesem Punkt würde ich die Position vertreten, keine der Radikalpositionen sind letztlich vertretbar, wenn wir sie als generelle Aussage nehmen. Ich halte weder die Position keinerlei Zurückhaltung niemals, noch die entgegengesetzte Position, religiöse Gefühle sind immer vorrangig als moralische Position im Umgang mit anderen für überzeugend, sondern die Überlegung ist, es kommt an auf die Umstände des Einzelfalls, es kommt auf den Anlass an, es kommt auf den konkreten Kontext an, es kommt insbesondere auf die Intentionen an, die die Person, die sich äußert, verfolgt. Nur um einige, ja, das ist jetzt nicht vollständig, nur um einige mögliche Differenzierungskriterien anzuführen. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob man Gläubige direkt und persönlich in einem Gespräch konfrontiert und ihnen direkt und persönlich Unerwünschtes aufzwingt. Oder ob der Kontext ein Theaterstück, eine Ausstellung etc. ist, die man aufsuchen kann, wobei man dies auch genauso gut sein lassen kann. Es macht ferner einen Unterschied, ob der Beschimpfende Aufklärung anstrebt oder lediglich Spaß an verbalen Attacken hat. Und hier ist nun Folgendes wichtig. Die Tatsache, dass eine Äußerung Gefühle verletzt, bedeutet ja nicht, dass nicht dahinter ein berechtigtes Anliegen steht. Im Gegenteil, gerade wenn Kritik einen wahren Kern hat, kann sie Gläubige unter Umständen, unter bestimmten Umständen emotional besonders treffen. Die Grundformel, dass man die Gefühle anderer respektieren müsse, ist zu simpel. Genauso wie die Formel, alles muss möglich sein, zu simpel wäre. Gut, das war mein Ausflug und darüber bin ich sicher, gibt es hier auch verschiedene Meinungen. Es ist auch für mich eigentlich ein fachfremdes Thema, angewandte Ethik. Ich komme jetzt zurück zu dem Thema, das mir am Herzen liegt, die strafrechtliche Bewertung. Und für die strafrechtliche Bewertung ist die Logik eben eine andere. Die Logik ist die Frage, gibt es gewichtige Allgemeininteressen oder gibt es Rechte von Individuen, die verletzt werden? Das deutsche Strafrecht, das auch nochmal als Vorbemerkung vorweg, hat im Übrigen Hintertüren eingebaut. Wenn Sie Kommentierungen lesen zu § 166, werden Sie feststellen, bestimmte Meinungsäußerungen können mit Verweis auf Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit aus dem Tatbestand wieder rausgefischt werden. Das wird gemacht, indem das Stichwort beschimpfen ausgelegt wird und bei bestimmten Fällen von Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit würde das Beschimpfen verneint. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat zum Beispiel im August 2012 für den Fall Mohammed-Karikaturen, also für diese Fälle, die jetzt auch wieder in der Presse natürlich im Vordergrund standen, wegen der notwendigen Berücksichtigung von Kunstfreiheit entschieden, dass es sich nicht um ein Beschimpfen handle. Also manche der Fälle kriegen Sie strafrechtlich gesehen über die Interpretation des Beschimpfens wieder heraus. Die interessanten Fälle sind die, in denen das geltende Recht aber eine Bejahung der Strafbarkeit vorsieht. Und da kommt es nun auch nicht darauf an, wie viel jährliche Verurteilungen wären das eigentlich pro Jahr. Ob das 7 sind oder 70 oder ob nur eine einzige Person pro Jahr verurteilt wird. Die entscheidende Frage ist die gleiche. Hat dieser Verurteilte etwas getan, was gewichtige Gemeinwohlinteressen oder die Rechte anderer Personen verletzt hat? Ein besonders wichtiges Gemeinwohlinteresse könnte der öffentliche Friede sein. Und damit bin ich bei dem Stichwort, das in der Rechtsprechung und in der Strafrechtsliteratur dominiert. Es gehe um den Schutz des öffentlichen Friedens. Mein erster Schritt ist also eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Begründungsstrang Schutz des öffentlichen Friedens. Ich muss diesen Begründungsstrang offenbar kritisieren, sonst käme ich nicht zur Forderung Abschaffung des 166. Warum also meine Meinung, dass diese Schlussfolgerung nicht trägt? Es gehe um den Schutz des öffentlichen Friedens. Zum einen ist schon die Frage Gefahrenprognose aufzuwerfen und da stellt sich schon die erste Aporie. Anzustreben wäre auf dieser Basis allenfalls ein selektiver Bekenntnisschutz, ein Schutz mancher Bekenntnisse. Wer auf den öffentlichen Frieden als Schutzgut abstellt, muss sich die nüchterne Frage stellen, können sich gefährliche Folgen ergeben, ist mit Demonstrationen zu rechnen, kommt es vielleicht am Rande von Demonstrationen dann zu Eskalationen, gibt es fundamentalistische Strömungen, von denen Attentate zu erwarten sind und so weiter. Bei Schmähungen des katholischen Bekenntnisses, jedenfalls außerhalb von Nordirland, liegt eine Prognose nahe, wie sie neulich das Amtsgericht Berlin-Tiergarten auch abgegeben hat. Das ist nicht gefährlich. Dabei war die zugrunde liegende Äußerung so drastisch, dass ich sie hier lieber nicht mündlich wiederholen möchte. Aber weil bei den in Deutschland ansässigen christlich Gebundenen nicht damit zu rechnen ist, dass Personen aus diesem Kreis rächend gewalttätig reagieren, ist es durchaus folgerichtig und konsequent, ein Gefahrenpotenzial in dieser Hinsicht abzulehnen. Nun passt eine solche Beschreibung offenbar nicht für alle Religionen, nämlich nicht für solche, deren Bekenntnisinhalte hier und heute auch von fundamentalistischen und kämpferischen Gruppen mitgenutzt werden. Es gibt Bekenntnisse, bei denen eine Gefahrenprognose in diesem Sinne realistisch ist, wie wir alle gesehen haben. Dass im Gesetzestext alle Bekenntnisse geschützt werden und nicht nur die mit hier und heute aktiven fundamentalistischen Zweigen, wäre dann, wie es in der Praxis geschieht, bei der Gesetzesanwendung zu korrigieren. Aber das ist das Hauptproblem. Selbst wenn wir davon ausgehen, die Gefahrenprognose ist jedenfalls für manche Bekenntnisse da oder ist für manche Bekenntnisse realistisch aufzustellen, dann stellt sich die nächste Frage. Sollte demjenigen, der selbst nicht Gewalt befürwortet und der selbst nicht zu Gewalt aufgefordert, alle Folgen seiner Äußerung zugerechnet werden. Ich bin also beim Zurechnungsproblem. Zurechnung von Gewalt ist dann kein Problem, offensichtlich, wenn jemand direkt zu Gewalt auffordert. Also Hetzreden vor einem erregten Publikum, da stehen Leute da, die sind ersichtlich erbost und nun wettert jemand gegen bestimmte religiöse Gruppen oder präziser gegen die Gemeinde, die nebenan gerade ihre Versammlung hat. Das wäre ein klassischer Fall der Volksverhetzung, wenn jemand direkt oder in dem Kontext offensichtlich konkret zu Gewalttaten auffordert. Aber das sind Volksverhetzungsfälle. Um diese Fälle geht es nicht, sondern es geht um die Fälle, in denen eben nicht jemand zu Gewalt gegen konkrete Personen auffordert. Denken Sie sich bitte mal für dieses Zurechnungsproblem im Moment den Aspekt Kunstfreiheit weg, der, hatte ich ja schon erwähnt, bei den Mohammed-Karikaturen eine Rolle spielt. Stellen wir uns mal vor, dass Stéphane Charbonnier nicht gezeichnet hätte, sondern verbal grude Mohammed-Witze erzählt und verbreitet hätte. Hätte man ihn im Jahr 2013 deshalb bestrafen sollen, weil die Gefahr besteht, dass ihn Islamisten in diesem Falle umbringen könnten. Eine solche Zurechnung von Gefahren zu der Person, die sich durch diese Äußerung selbst in Gefahr bringt, halte ich für absurd. Allenfalls wäre Folgendes zu überlegen. Es ist nicht immer berechenbar, wer letztlich Opfer der rächenden Gewalt wird. Das können Dritte sein. Beim Pariser Anschlag traf es, und das ist ja nicht selten, auch Polizeibeamte. Aber auch mit Blick auf solche möglichen Entwicklungen, also dass es unbeteiligte Dritte an der Bekenntnisbestimmung unbeteiligte Dritte trifft, sollten für strafrechtliche Urteile die Zurechnungsstrukturen eng gehalten werden. Und an dieser Stelle möchte ich nun auf eine Unterscheidung eingehen, die den Nichtjuristen unter Ihnen vielleicht nicht geläufig ist. Ich meine die Unterscheidung zwischen Polizeirecht und Strafrecht. Polizeirecht dient der Gefahrenabwehr, und zwar ausschließlich der Gefahrenabwehr, in die Zukunft gedacht, präventiv, ohne dass Polizeirecht darauf abzielt, Personen persönlich zu tadeln. Aus der Perspektive des Polizeirechts ist es deshalb gut vertretbar, auf Gefahren für unbeteiligte Dritte zu verweisen. Das heißt, die Logik, es könnten Gefahren für unbeteiligte Dritte entstehen, reicht aus als Zurechnungsstruktur, um im Polizeirecht gefahrenabwendende Maßnahmen zu ergreifen. Auch da geht es dann im Einzelnen natürlich um Abwägungsprobleme. Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit spielen natürlich auch im Polizeirecht eine Rolle. Aber die Grundlogik ist, Gefahren für unbeteiligte Dritte wären prima facie ein Grund, um irgendetwas zu tun, was man tun kann, um diese Gefahr abzuwenden. Denken Sie an diesen unsäglichen Mohammed-Film, der vor 2 Jahren durch das Internet zirkulierte. Hier gab es Überlegungen, ich konnte nicht ganz recherchieren, ob es wirklich abgesagt, ob es wirklich von der Polizei unterbunden wurde oder ob die Veranstalter freiwillig verzichtet haben. Ich meine, die öffentliche Kinovorführung, ging durch die Presse das Gerücht, dass dieser Film in einem Berliner Kino öffentlich vorgeführt werden sollte. Zur Gefahrenabwehr wäre der prima facie Grund nach Polizeirecht da gewesen. Eine andere Frage, und das ist das Entscheidende, ist jedoch, ob Kriminalstrafe gegen eine Person verhängt werden soll. Und das ist mein Argument, wenn es um die Bestrafung von Menschen geht, müssen die Zurechnungsstrukturen enger gesehen werden als im Polizeirecht bei der Gefahrenabwehr. Ich würde deshalb aus der Perspektive der Strafrechtswissenschaft daran festhalten, wer selbst nicht zu Gewalt auffordert, sollte nicht deshalb bestraft werden, weil Fundamentalisten ihre Frustrationen unter Umständen auch zu Lasten von unbeteiligten Dritten ausagieren könnten. Wenn es keine bessere Begründung gäbe, wäre 166 aufzuheben. Der Friedensschutzaspekt hat außerdem einen sonderbaren Nebeneffekt, der auf die Ungleichbehandlung der großen Religionen hinausläuft. Das hatte ich bereits erwähnt. Die Friedensschutzklausel, die im Tatbestand steckt, hat zur Folge, dass Bekenntnisse nicht erfasst werden, die heute keine fundamentalistisch aggressiven Strömungen aufweisen. Gleichzeitig hat die bei allen moderaten Gläubigen, das heißt natürlich auch bei der großen Mehrheit der Muslime, unerwünschte Existenz von Fanatikern den paradoxen Nebeneffekt, dass deshalb und nur deshalb das Bekenntnis insgesamt geschützt wird. Indirekt bedeutet das, dass der Staat durch die Verfolgung des Anliegens Schutz vor Gefahren fundamentalistische Gruppen aufwertet, wenn er genau an ihre Existenz den Bekenntnisschutz anknüpft. Ich halte deshalb die Logik des öffentlichen Friedensargumentes letztlich für nicht überzeugend. Wie gesagt, für das Strafrecht, nicht für das Polizeirecht. Dann komme ich zum zweiten möglichen Argumentationsgang. Was ist mit dem Schutz der Rechte anderer Personen? In der Strafrechtsliteratur wird teilweise vertreten, dass derjenige, der Religionen beschimpfe, damit die Rechte anderer Personen verletze. Es geht jetzt also nicht um den diffusen öffentlichen Frieden und zukünftige Gefahren, sondern es geht darum, dass in der Gegenwart durch eine Bekenntnisbeschimpfung die Rechte der Bekenntnisanhänger verletzt werden. Und zwar aller, nicht nur derjenigen, die irgendwie aufbrausend reagieren, sondern die Rechte aller Bekenntnisanhänger. Wer bei der Rechtfertigung so ansetzt, kann dann konsequenterweise auch eine kriminalpolitische Forderung erheben. Das ist die Logik der Forderung, lasst uns die öffentliche Friedensschutzklausel abschaffen. Es geht dann einfach nur um die Beschimpfung als solche, egal welche Folgen diese möglicherweise hat. Es geht um das Argument, dadurch wird ein Recht der Religionsanhänger beeinträchtigt. Durch die Beschimpfung als solche, egal was in der Zukunft passieren oder nicht passieren mag. Die entscheidende Frage ist, welche Rechte? Was meinen wir, wenn wir von Rechten sprechen? Und nochmal, für meinen Ansatz ist entscheidend die Differenzierung zwischen Gefühlen, dass Menschen sich verletzt fühlen, und der Frage, haben sie ein Abwehrrecht gegenüber anderen Personen? Nun liegt hier aus verfassungsrechtlicher Sicht folgendes Argument nahe, und das wird im Verfassungsrecht auch so vertreten, es gehe um Artikel 4. Grundgesetz, das Religionsgrundrecht. Ich lese Artikel 4 Grundgesetz vor. Absatz 1, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Die Frage ist also, verletzt eine Bekenntnisbeschimpfung die ungestörte Religionsausübung oder die Freiheit, sich zu einem religiösen Bekenntnis selbst zu bekennen. Unter Umständen wir können uns Szenarien vorstellen, in denen eine Beschimpfung zur Folge hat, dass es Personen schwierig gemacht wird, ihre Religion auszuüben, aber das sind bestimmte auch historische Szenarien, nämlich solche, in denen es nicht nur um abstrakt eine einzelne Beschimpfung steht, sondern in der es eine systematische gesellschaftliche Praxis der Bedrohung und der Einschüchterung gibt. In einem solchen Kontext gesehen kann natürlich insgesamt die Möglichkeit, nun selbst sich zu bekennen oder die Religion auszuüben, Gottesdienste zu besuchen, tatsächlich eingeschränkt sein. Wenn wir solche Umstände haben, dann handelt es sich allerdings meistens schon um Nötigungen. Wer andere bedroht und einschüchtert, begeht damit Straftaten. Dieser Komplex, der dahinter stehen würde, wäre als Nötigung, Volksverhetzung etc. zu bestrafen. Mir geht es ja um den Fall einer einfachen Bekenntnisbeschimpfung, in denen nicht systematisch die Anhänger des Bekenntnisses eingeschüchtert und bedroht werden. Für diesen Fall würde ich sagen, eine einfache Bekenntnisbeschimpfung schränkt die Freiheit der Bekenntnisanhänger, ihre Religion auszuüben oder in der Öffentlichkeit zu bekennen, ich gehöre dieser Gemeinschaft an, nicht. Ich halte dieses Argument nicht für überzeugend. Genauso wenig wird die Kunstfreiheit eingeschränkt, wenn ein Kritiker in der Tageszeitung eine Kunstausstellung bespricht, und zwar völlig in ärgerlicher, ignoranter Weise. Eine solche abfällige, unqualifizierte, beschimpfende Besprechung einer Kunstausstellung hindert weder den Künstler am Malen, noch diejenigen, die die Ausstellung besuchen wollen, daran, diese Ausstellung zu besuchen. Darum geht es bei Artikel 4. Es soll möglich sein, Religion zu praktizieren, sich dazu zu bekennen, aber das wird durch die Kritik anderer Personen, auch durch scharfe und beschimpfende Kritik, nicht beeinträchtigt. Das Grundgesetz garantiert eben nicht vor konträren Einschätzungen dessen, was einem selbst wichtig ist, verschont zu bleiben, sondern nur die Freiheit, selbst Religion zu praktizieren und sich dazu auch öffentlich bekennen zu dürfen. Und das wird nicht eingeschränkt durch Bekenntnisbeschimpfung. Schließlich bleibt die Frage, wenn wir die Religionsfreiheiten, also Artikel 4, nicht als beeinträchtigt ansehen, gibt es vielleicht ein Recht auf Identität. In diese Richtung geht der neueste Zug in der Strafrechtswissenschaft, auch in politikwissenschaftlichen Abhandlungen, wird immer wieder betont, es gäbe doch ein wichtiges Interesse von Menschen, in ihre Identität geschützt zu werden. Und zur Identität gehört natürlich auch religiöse Identität. Die Frage ist das, und das ist für mich letztlich die entscheidende Frage, kann ein strafrechtlich zu schützendes Recht auf Identitätsschutz bejaht werden? Soweit wir psychologisch, emotional argumentieren, Menschen haben ein Bedürfnis nach Anerkennung, ein Bedürfnis danach, dass ihr So-Sein von anderen nicht attackiert wird, ist dies als psychologische und emotionale Beschreibung sicher richtig. Aber nochmal, nicht alle faktischen, emotionalen Bedürfnisse, die Menschen haben, können auf Rechte hinauslaufen, die gerade mit strafrechtlichen Mitteln zu schützen sind. Zu hinterfragen wäre etwa, warum wird strafrechtlich Würde, wenn wir 166 so begründen, warum würde nur die religiös geprägte Identität geschützt werden? Natürlich ist es für strenggläubige Menschen ein wichtiger Teil ihrer Identität, aber daraus ist keineswegs abzuleiten, dass es die einzige Identität ist und insbesondere auch nicht, dass es für nicht religiös oder weniger intensiv religiöse Menschen nichts gäbe, was vergleichbar deren Identität präge. Identität ist nicht ein überirdisch-metaphysisches Gebunden. Es gibt andere starke Identifikationen, Loyalität gegenüber der Familie, gegenüber einer ethischen, nationalen Gruppe, der man sich angehörig fühlt, Identifikation mit bestimmten kulturellen Mustern und so weiter. Strafrechtlicher Rundumschutz für alle persönlichkeitsprägenden Umstände würde aber zu weit gehen und deshalb halte ich es auch für nicht stimmig, nun gerade den einen Aspekt religiöse Identität herauszupicken. Dann gibt es noch die Diskussion, was ist mit dem symbolischen Strafrecht? Das ist das, was in der Diskussion im Juristentag offensichtlich eine Rolle spielt. Die wertenprägende Funktion, ist nicht der Paragraph 166 als Symbol wichtig? Dem würde ich folgendes Argument entgegensetzen. Ich denke, dass auch als Symbol Paragraph 166 zumindest eine bedenkliche oder sogar falsche Botschaft vermittelt. Bekräftigt wird damit nämlich eine psychologische Grundeinstellung, die gerade in multikulturellen Gesellschaften eine eher ungünstige psychologische Einstellung ist. Bestätigt wird nämlich eine bestimmte Kultur des sich gekränkt Fühlens, eine Kultur des sich beleidigt Fühlens. Vorzugsweise ist aber die Förderung einer anderen Kultur, nämlich einer Kultur der Gelassenheit und die dann eben auch gegenüber dem, was einem andere zumuten in heterogenen Gesellschaften, aufrechterhalten und gepflegt werden sollte. Ich komme also zur Schlussfolgerung, dass keines dieser Argumente geeignet ist, die Norm überzeugend zu rechtfertigen und sie sollte deshalb, das ist meine Schlussfolgerung, an der ich festhalten würde, aufgehoben werden. Das war der erste Anwendungsteil des Vortrags. Dann komme ich zum zweiten Hauptteil. Da geht es um ein anderes Thema, nicht um eine spezifische Strafnorm, sondern um die Frage, sollten wir so etwas wie Cultural Defenses anerkennen? Hintergrund dieser Diskussion sind meistens Strafrechtsfälle, in denen ein Tatbestand anzuwenden ist, der als Tatbestand völlig außer Diskussion steht. Da geht es also um Fälle von Mord, Totschlag, Körperverletzung, Entführung, Sexualdelikte und so weiter. Und die Frage ist, ob bei der Bewertung solcher Delikte bestimmte kulturelle Hintergründe Strafmaß mildern sollten, also strafmildernd wirken oder vielleicht sogar rechtfertigen. Rechtfertigung, ein Rechtfertigungsgrund im strafrechtlichen Sinne bedeutet Straffreiheit. Ja, es käme dann also gar nicht zu einer Bestrafung. Und für die Pariser Attentate würde sich zum Beispiel die Frage stellen, wenn die Mörder überlebt hätten oder falls noch Hintergrundpersonen gefasst werden, sollte die kulturelle Sozialisation oder ihr zumindest vordergründig religiös eingefärbtes Motiv strafmildernd berücksichtigt werden. Andere Fälle, über die in den letzten Jahren viel diskutiert wurde, sind die sogenannten Ehrenmordfälle. Damit sind Tötungen gemeint, in denen Täter zur Rechtfertigung ihres Tuns auf das Argument Familienehre verweisen, wobei diese Familienehre auf kulturellen Vorgaben beruht, die unter anderem von Frauen ein besonders zurückhaltendes Sexualverhalten und Gehorsam fordern. In der internationalen Diskussion um kulturelle Unterschiede und ihre Bedeutung für das Recht wird tatsächlich gefordert, dass Cultural Defenses von den Strafgerichten anerkannt werden sollen. Weil im englischen Sprachraum diese Diskussion weiter verbreitet ist als bei uns, habe ich den gebräuchlichen englischen Begriff hier auch benutzt. Also würde man das Ganze dann Cultural Defense in die deutsche Strafrechtslehre übersetzen, könnte man dies als Plädoyer für eine strafrechtliche Rechtfertigung verstehen. Das wäre allerdings ein Missverständnis. Also der Begriff Defense wird nicht gemeint im Sinne von gerechtfertigt, nicht mehr strafbar, straffrei. Da sind sich eigentlich im Ergebnis alle einig, Strafrechtswissenschaftler sowieso wie Nichtjuristen. Wir würden offensichtlich weder den Mördern von Paris noch in den Fällen eines sogenannten Ehrenmordes dem Täter attestieren, dass er nun rechtmäßig gehandelt habe. Ernsthaft diskutieren lässt sich allenfalls, und darüber wird aber auch intensiv diskutiert, über die Frage der Strafmilderung. Ich stehe, um das Ergebnis schon mal vorwegzunehmen, einer solchen Strafmilderung eher skeptisch gegenüber. Aber es ist notwendig, die relevanten Bewertungskriterien in systematischer Weise durchzugehen und nochmal das Plädoyer nicht freischwebende Bauchurteile, ob das nun gerecht oder ungerecht sei. Die strafrechtliche Praxis ist hier jedenfalls in einzelnen Urteilen zu kritisieren. Es lassen sich einzelne Urteile finden, die sind zum Teil allerdings auch schon etwas älter, die tatsächlich strafmildern und zwar ganz pauschal auf die Fremdheit der Täter abstellen. Da gibt es also Urteile, steht drin, er kommt aus einem völlig fremden Kulturkreis und deshalb müsse die Strafe gemildert werden. Oder ähnlich pauschal und undifferenziert und angreifbar die Vorstellung, er sei ja geprägt worden durch auf dem Islam basierende Wertvorstellungen. Das ist eine völlig unsinnige Argumentation, weil damit schon verkannt wird, dass innerhalb und zwischen den islamisch geprägten Ländern natürlich religiöse und kulturelle Verhaltensnormen unterschiedlich ausfallen. Aber es ist bei Tätern, die man im weitesten Sinne als südländisch bezeichnen könnte, die Diskussion ging übrigens los in den 60er Jahren, da ging es dann um den feurigen Sizilianer, dass bei im weitesten Sinne südländischen Tätern zu beobachten ist, dass Gerichte dazu neigen, eine Situation mit dem Etikett Kulturkonflikt zu versehen, die eigentlich eher durch das Etikett Ärger und Emotionen zu kennzeichnen wäre. Eine Gleichsetzung von emotionaler Erregung, mangelnder Impulskontrolle und Egozentrik mit kultureller Prägung oder archaischen Kulturen kann vorschnell sein. Ich zitiere an dieser Stelle immer gerne meinen HU-Kollegen, den forensischen Psychiater Hans-Ludwig Gröber, der in einer Stellungnahme mal gesagt hat, ich zitiere, dass bei Körperverletzungs- und Tötungsdelikten, die sich aus Streitsituationen ergaben, keine großen Unterschiede zwischen ausländischen und deutschen Tätern bestehen. Die große Mehrheit der einen wie der anderen handelt impulsiv, zornig, erregt, nicht weil es die sozialen Regeln der eigenen Gruppe so vorschreiben, sondern weil sie ihre aktuelle Wut auslassen wollen und andere Formen der Aggressionsbewältigung nicht gelernt haben. Das bedeutet Delikte des Typus, frustrierter Mann tötet seine Ehefrau oder Freundin, weil sie ihn verlassen will, sind kein Anlass für Strafmilderungen unter dem Etikett kulturelle Prägungen. Schon deshalb, weil dieses Etikett kulturelle Prägungen auf diese Fälle einfach nicht so pauschal passt. Es kommt derartiges auch bei Tätern ohne Migrationshintergrund vor. Die Revisionsgerichte haben teilweise versucht, Strafminderungen wegen fremder Kultur entgegenzusteuern. Es gibt einige BGH-Urteile, in denen dann steht, dass die in einer, ich zitiere wieder, in einer fremden Rechtsordnung wurzelnden Verhaltensmuster und Anschauungen regelmäßig nur dann strafmildernd berücksichtigt werden, wenn sie im Einklang mit der fremden Rechtsordnung stehen. Die Idee ist also, wenn jemand vor kurzer Zeit aus seinem Herkunftsland emigriert ist, dann muss zunächst mal geguckt werden, wer ist denn in dem Land überhaupt strafbar. Ich halte auch dieses Korrektiv der Sache nach nicht für überzeugend. Erstens kann die nationale Rechtsordnung im Herkunftsland, aus dem jemand gekommen ist, erstens kann diese nationale Rechtsordnung relativ bedeutungslos sein in vielen Staaten, die multinational sind oder sozial inhomogen, eine beschränkt effektive zentrale Staatsgewalt haben, ist es für die Lebensrealität der Menschen relativ egal, was die nationale Rechtsordnung eigentlich besagt, anders als bei uns. Zweitens kann es für die Bewertung der Tat nach deutschem Strafrecht nicht auf die Rechtsordnung im Herkunftsland ankommen. Allein maßgeblich ist, ob nach den hiesigen Bewertungsmaßstäben wegen gemindertem Unrecht oder wegen geminderter Schuld Strafe gemildert werden soll. Das sind die Kriterien, also die Frage gemindertes Unrecht oder geminderte Schuld. Wenn wir uns dem ersten Punkt zuwenden, der Frage, gibt es eine Unrechtsminderung, dann können die Überlegungen dazu recht kurz ausfallen. Auf das Unrecht einer vorsätzlichen Tötung, einer Körperverletzung und so weiter haben die persönlichen Lebensumstände des Täters keinen Einfluss. Der Umfang des Unrechts wird definiert durch den Schaden, den das Opfer erlitten hat, durch den Umfang von Fahrlässigkeit und Vorsatz, vielleicht noch durch zusätzliche Gefahrenlagen. Aber biografische Besonderheiten können, wenn überhaupt, nur unter dem Gesichtspunkt Schuld des Täters geprüft werden. Das ist also die eigentliche Frage. Hat der kulturelle und religiöse Hintergrund auf die Schuld des Täters Einfluss? Das führt zu der offensichtlich nicht ganz einfachen Frage, was heißt eigentlich Schuld? Ich muss hier eine kleine Schleife machen mit der Frage, ist Schuld ein moralischer oder womöglich gar metaphysischer Begriff? Sie finden vor allem in der Strafrechtsliteratur der 50er und 60er Jahre Stellungnahmen zum Thema Schuld, wer so früher dazu mal was gelesen hat, die unter dem Einfluss von naturrechtlichen oder auch existenzialphilosophischen Vorstellungen stehen. Und da findet man tatsächlich dann teilweise metaphysische Schuld oder jedenfalls sittliche Schuldbegriffe, die ganz klar sagen, Schuld im Sinne des Strafrechts ist sittliche Schuld. Diese Vorstellung von Schuld würde ich kritisieren. Es ist für Strafzumessungszwecke völlig untauglich, führt auch wieder zur Verschränkung von Sittlichkeit und Strafrecht. Für die Bewertung von Handlungen durch das Strafrecht muss Schuld anders konzipiert werden und kann auch anders konzipiert werden. Nicht moralisch, weniger moralisch. Natürlich spielen ethische Gesichtspunkte da auch rein. Man kann es nicht völlig trennen, aber weniger moralisch und mehr mit Blick auf außergewöhnliche Umstände. In der zeitgenössischen Strafrechtsliteratur und im Strafgesetzbuch werden Schuldausschließungsgründe und sogenannte Entschuldigungsgründe anerkannt. Und für das Thema Schuldausschließung kommt es dabei auf zwei Komponenten an. Es kommt zum einen auf die Komponente an fehlende Einsichtsfähigkeit und auf die Komponente fehlende Steuerungsfähigkeit. Das sind die beiden Zentralbegriffe, wie wir heute den Begriff Schuld definieren. Fehlende Einsichtsfähigkeit bedeutet, dass dem Täter das Unrecht der Tat nicht bekannt war. Das kann bei normalen kognitiven Fähigkeiten auf Nichtwissen oder sich irren beruhen oder unter Umständen auf persönlichkeitsspezifischen Einschränkungen. Im Gesetz steht der altmodische Begriff Schwachsinn. Fehlende Steuerungsfähigkeit liegt dagegen dann vor, wenn bei vorhandener Unrechtseinsicht der Täter nicht in der Lage ist, der Einsicht gemäß zu handeln. Schuldausschließend wirkt hier nach deutschem Recht Folgendes: ein extremer, krankhafter Zustand. Das kann eine Psychose sein oder ganz extreme Fälle der Trunkenheit. So, wir kommen also jetzt zur eigentlichen Frage. Wenn wir uns vergewissert haben, was Schuld bedeutet, das kann auf der einen Seite ein Manko sein bei der Einsichtsfähigkeit, auf der anderen Seite ein Manko bei der Steuerungsfähigkeit. Wenn wir diese Kriterien übertragen auf die Frage, gibt es geminderte Fähigkeiten wegen einer bestimmten kulturellen Sozialisation. Einsichtsfähigkeit als erster Punkt, und den kann ich relativ schnell abhandeln. Bei dem, was wir Juristen mit Einsichtsfähigkeit meinen, geht es um das Wissen, um das juristische Verbotensein. Also nicht etwa um irgendwelche moralischen Rechtfertigungen, die sich jemand bastelt. Einsichtsfähigkeit heißt einfach das Verbot kennen. Irrtümer über die Rechtslage kann es mal geben, wenn wir über Spezialgesetze in irgendwelchen entlegenen Rechtsgebieten reden, was irgendwo im Lebensmittelrecht oder im Arzneimittelrecht in der 35. Verordnung steht, wissen auch Juristen nicht immer ganz genau. Also in diesem Bereich kann es tatsächlich fehlendes Wissen geben. Aber die Fälle, über die ich hier rede, Kernstrafrecht, vorsätzliche Tötungen, das kann man praktisch bei jedem voraussetzen. Natürlich wissen auch die Täter, natürlich wussten auch die Attentäter von Paris, dass vorsätzliche Tötungen von Rechts wegen verboten sind. Die Einsichtsfähigkeit ist in diesem Sinne kein Problem. Der einzig ernsthaft zu vertretbare Punkt wäre die Frage geminderte Steuerungsfähigkeit. Laufen kulturelle Faktoren auf geminderte Steuerungsfähigkeiten hinaus? Und dieses Argument, Argumente in diese Richtung, finden Sie in der Strafrechtsliteratur. Das Vorliegen von eingeschränkter Steuerungsfähigkeit wird damit begründet, dass Verhaltensvorgaben, die in der kulturellen Sozialisation erlernt wurden, es dem Individuum erschweren, es schwerer machen, den Anforderungen der deutschen Rechtsordnung gerecht zu werden. Etwa beim Thema Ehrenmord wurde über diesen Punkt diskutiert. Da geht es immer um die Frage, ob niedrige Beweggründe vorliegen, die für den Mord erforderlich sind. Und Sie finden in der Strafrechtsliteratur einzelne Stellungnahmen, die sagen, für seine Herkunft und seine Sozialisation kann eine Person nichts, kann der Einzelne nichts. Wenn also sozialisationsbedingte Umstände in der Kindheit und frühen Jugend das Tatmotiv geprägt haben, dann sind da Umstände im Spiel, für die der Täter nichts kann. Gut, nun passt dieses Argument zum Beispiel nicht recht auf Fälle, in denen die kriminogenen Verhaltensnormen relativ spät, etwa als junge Erwachsene, gelernt wurden. Denken Sie an die Fälle einer Radikalisierung in einer Haftanstalt, die also relativ spät im Leben einsetzt. Soweit dagegen die kulturellen Faktoren solche sind, die schon im Kindesalter gewirkt haben, könnte deshalb und wird von manchen ein Schuldminderungsgrund geltend gemacht. Ich zitiere hier den verstorbenen Kollegen Winfried Hassemer, Strafrechtswissenschaftler und Bundesverfassungsrichter, der sagte, es sei eben erforderlich, Personen mit fremder Enkulturation, ich zitiere, konkret, vorsichtig und gerecht anzufassen. Und seiner Schule kam die Forderung nach einer Strafminderung in diesen Fällen, beziehungsweise der Verneinung von niedrigen Beweggründen. Wie machen es die Strafgerichte? Das ist schwierig zu beurteilen, weil erstinstanzliche Gerichte in den juristischen Datenbanken nur ganz selten veröffentlicht werden. Es gibt erstinstanzliche Urteile, aber nicht systematisch veröffentlicht. Ich nenne Ihnen aber mal einen Beispielsfall des Landgerichts Leipzig. Da gab es, der Hintergrund war ein Konflikt zwischen zwei Personen, Freund und Freundin. Der Täter warf zur Bestrafung seiner Freundin, das hatte er vorher auch schon angekündigt, das gemeinsame 8 Monate alte Baby aus 10 Meter Höhe aus dem Fenster. Wie zu erwarten war, war das Kind anschließend tot. Das erstinstanzliche Gericht hat ohne größere Begründung einfach angeführt, strafmildernd sei zu berücksichtigen, dass der Täter aus Algerien stamme. Der BGH hat dies, muss man dazu fügen, nicht durchgehen lassen mit der durchaus zutreffenden Bemerkung, es sei nicht bekannt, dass in Algerien Verhaltensnormen religiöser oder nationaler Art vorherrschen, die es erlauben, Kinder aus dem Fenster zu werfen. Es ist einer der typischen Fälle, wie in den bereits angeführten Fällen, Täter tötet Ehefrau oder Freundin, in denen einfach Wut und Zorn als Kulturkonflikt gedeutet wird. Aber es gibt keine Verhaltensnorm, auf die man deuten könnte und sagen, das ist die kulturelle Verhaltensnorm, die gibt es einfach nicht. Also offensichtlich falsch, und der BGH hat das ja dann auch aufgehoben. fragen Sie mich bitte nicht. Wie oft kommt es bei Strafgerichten vor? Ich kann nur eine Vermutung äußern. Ich denke, es hängt ganz entscheidend von der konkreten Richterpersönlichkeit ab, ob der fremdländischen Sozialisation strafmildernde Bedeutung beigemessen wird oder nicht. Es wäre sicher nicht möglich, über die deutsche Gerichtspraxis hier irgendwelche Allgemeinaussagen zu machen. In der Literatur, und das ist heute eigentlich die herrschende Meinung, in der heute herrschenden Meinung werden Schlüsse von fremdländisch auf teilweise unzurechnungsfähig kritisiert. Mittlerweile gibt es etwa gerade zum Thema Ehrenmord einige Doktorarbeiten und Aufsätze, auch und gerade von jungen Rechtswissenschaftlern mit Migrationshintergrund. Und auch auf dem Deutschen Juristentag waren übrigens eine ganze Reihe oder einige junge Juristen aus islamischen Gemeinden unter den Diskutanten. Aus diesem Kreis habe ich noch nie von irgendjemand gehört, dass eine solche Forderung nach Strafminderung aufrechterhalten wurde. Im Gegenteil, aus diesem Kreis der jungen Juristen wird es durchgängig als Diskriminierung angesehen, wenn Migrationshintergrund und eingeschränkte Steuerungsfähigkeit gleichgesetzt werden. Und auch ich würde mich dieser Auffassung anschließen, solche Wertungen verletzen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich muss jetzt etwas weiter ausholen. Im Werdegang jedes Menschen, jedes Straftäters gibt es natürlich Prägungen, die seine späteren Interaktionen und Entscheidungen beeinflussen, wie Personen mit belastenden Situationen umgehen, ob zwischenmenschliche Konflikte und Ärgernisse Gewalt hervorrufen oder nicht, ist von vielen Vorprägungen abhängig. Erlernte Verhaltensmuster, erlernte Bewertungsmuster blockieren immer Verhaltensoptionen für uns alle und natürlich auch für alle Straftäter. Bei gewöhnlichen Straftätern spielt dies nur deshalb regelmäßig keine Rolle bei der Strafzumessung, weil es vollkommen unmöglich ist, die vielfältigen Einflüsse seit der frühesten Kindheit oder genauer gesagt seit der Zeugung in einem Strafverfahren adäquat zu beschreiben. Die Geschehnisse liegen zu lang zurück, die Beteiligten erinnern sich nicht dran, es ist auch gar nicht klar, warum dies relevant war für das, was sie heute sind. Es ist also, wenn man das ernst nimmt, mit einer psychologisierenden Herangehensweise, die individuelle Biografie abklopft und darauf dann Schuldurteile abstellt, nicht möglich, Schuld zu quantifizieren. Für niemand ist dies möglich. Die Tatsache, dass bei manchen Richtern oder Strafrechtswissenschaftlern die Vorstellung herrscht, nun ja, wir können aber bei fremden Kulturkreisen diese Einflüsse doch beschreiben, sind einfach trügerisch. Erstens ist auch diese Beschreibung oft unscharf und ungenau und vor allem, nochmal, es gibt keinen Grund, bei manchen Tätern in der Biografie einzelne plakative, auffällige Umstände rauszugreifen und sagen, die sind nun strafmildernd, bei den anderen, die vielen Umstände, die genauso da sind, die nur eben nicht vielleicht so sichtbar sind, einfach nicht zu thematisieren. Die Conclusio ist, Schuld hat nichts mit der Biografie des Täters zu tun. Schuld ist eine Angelegenheit der Querschnittsbetrachtung. Schuld hat etwas zu tun, Schuldminderungsgründe genauer haben etwas zu tun, dass kurz vor der Tat, bei der Tat, bestimmte psychologische Ausnahmezustände bestanden. Das kann sein, wie bereits erwähnt, eine akute psychische Erkrankung oder es gibt sogenannte Entschuldigungsgründe, den entschuldigenden Notstand, wenn jemand in akuter Lebensgefahr eine Straftat begeht. Das sind kurz vor der Tat ungewöhnliche Umstände und solche ungewöhnlichen Umstände können schuldmindernd berücksichtigt werden, aber nicht die Biografie des Täters. Also Strafminderungen sollten nur gewährt werden, wenn solche ungewöhnlichen Umstände vorliegen, nicht aus einer Binnensicht des Täters und auch folgender Gesichtspunkt ist wichtig, eine Strafminderung darf insbesondere auch nicht wegen Umständen gewährt werden, die im Widerspruch zur Verfassungs- und Rechtsordnung stehen. Das ist ein Aspekt, der bei den Fällen des Ehrenmordes eine Rolle spielt. Abschließend möchte ich noch Folgendes betonen. Die Irrelevanz für die Strafzumessung gilt richtigerweise in beide Richtungen. Es heißt, es ist natürlich auch davon abzusehen, kulturelle oder religiöse Tathintergründe als Strafschärfungsgründe heranzuziehen. Das Höchstmaß des Unrechts wird durch das Unrecht der Tat geprägt. Für die Pariser Attentäter würde das bedeuten, die Tatsache, dass sie absichtlich und grausam ein Dutzend Menschen hingerichtet haben, muss deshalb die im System vorgesehene Höchststrafe hervorrufen. da würde sich das Problem einer möglichen Straferhöhung gar nicht mehr stellen, weil das Unrecht der Tat bereits die Höchststrafe bedeutet. Aber auch in anderen Fällen muss gelten, von Strafschärfungen wegen kultureller oder religiöser Motive ist abzusehen. Keine Strafmilderung, keine Strafschärfung. Und damit bin ich beim Fazit, beim kurzen Fazit angelangt. Auch wenn sich in den kommenden Jahren die Prognose bewahrheiten sollte, dass die kulturelle Aufsplitterung der Gesellschaft weiter zunehmen wird, sind für Kriminalpolitik und Strafrechtswissenschaft im Grunde keine wirklich dramatischen Folgerungen, Aktivitätsfolgerungen zu ziehen. Ich habe zwar für § 166 Bekenntnisbeschimpfung für eine Aufhebung plädiert, aber das betrifft eine aus praktischer Sicht ja eher exotische Norm, die als Fortführung des Gotteslästerungsverbots eine Weile überlebt hat, aber abgeschafft werden könnte. Die praktisch ungleich wichtigere Frage, ob kulturelle oder religiöse Tathintergründe auf Strafbarkeit oder Strafmaß Einfluss haben, lässt sich beantworten, indem die entwickelten und vorhandenen Kriterien für die Bewertung von Unrecht und Schuld nur einfach konsistent angewandt werden. Wie gesagt, es ist eine andere Frage, ob Strafgerichte das immer tun. Hier sind leise Zweifel angebracht. Vermutlich ist die Einstellung, dass man eine fremdländische Kultur strafmildernd berücksichtigen müsse, de facto noch nicht vollkommen verschwunden. Zu befürworten ist eine solche Strafzumessungspraxis nicht. Aber es ist nochmal darauf hinzuweisen, wir brauchen keine Sonderstrafzumessungsregeln für multikulturelle Gesellschaften. Wir müssen nur einfach das Schuldprinzip bei der Strafzumessung vernünftig anwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Tatjana Hörnder war das, Strafrechtsprofessorin an der HU Berlin, mit ihrer Antwort auf die Frage, reichen unsere Gesetze aus, wenn unsere Gesellschaft, was zu erwarten ist, kulturell und religiös noch weiter aufsplittert in Zukunft? Ja, meint sie, in Bezug auf das Strafrecht schon. Ja, und das war's für heute im Hörsaal. Am Mikro verabschiedet sich Katrin Ohlendorf, aber nicht ohne euch schon mal einen der zwei Hörsäle fürs kommende Wochenende wirklich wärmstens ans Herz zu legen. Hossein Askari hat in Washington ganz exklusiv für den Hörsaal eigens einen Vortrag aufgezeichnet. Er ist Ökonom an der George Washington University und hat einen Index entwickelt, mit dem er Länder misst, und zwar in Bezug darauf, wie islamisch ihr wirtschafts- und politisches System ist. Ja, und sein Ergebnis, Irland und Dänemark, das sind die islamischsten Länder der Welt. Und wenn euch das jetzt irgendwie seltsam vorkommt, dann schaltet einfach nächstes Wochenende wieder ein. Dann erklärt Askari uns nämlich, was es mit seinem Islamicity-Index auf sich hat, was er überhaupt damit will und wie die Reaktionen darauf sind. Ihr könnt euch vorstellen, ein wenig gespalten. Ein super spannender und sicher auch ziemlich polarisierender Vortrag. Ja, bis dann und tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.